Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Freunde, kennt ihr das, wenn man einen Film guckt? Irgendeinen alten Film. Und man fragt sich plötzlich, was machen die Schauspieler heute? Mir und meiner besten Freundin ist es letztens so ergangen. Wir haben Clueless geguckt. Viele von euch werden diesen ikonischen Film kennen. Und wir haben uns gefragt, was die einzelnen Darstellerinnen wohl heute so machen. Wie sie aussehen und was sie noch für Rollen gespielt haben. Und auf dem Weg sind wir auf Brittany Murphy gestoßen. Wir alle erinnern uns an ihre Rolle in Clueless. Sie hat diese tollpatschige, süße Maus gespielt, die plötzlich dann zur Schönheitskönigin geworden ist. Typisch amerikanische Teenie-Filme also. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und sind sehr schnell auf ihren Tod gestoßen. Brittany Murphy, die Schauspielerin, lebt schon länger nicht mehr. Und als erstes haben wir daran gedacht, dass es etwas war, wie es in Hollywood häufig eben ist. Drogen zum Beispiel, eine Überdosis. Aber schon bald ist uns klar geworden, dass Brittanys Tod sehr viel mysteriöser und verwirrender ist. Und da dachte ich mir, muss ich mit euch drüber sprechen. Also macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück. Falls ihr mich heute nicht sehen wollt, sondern nur hören möchtet, dann könnt ihr das auf Spotify tun. Und wir starten jetzt rein. Unser heutiger Fall führt uns also nach Hollywood. In Hollywood gibt es einen sehr berühmten, aber auch einen sehr traurigen Club. Ein Club, dem Marilyn Monroe, Michael Jackson, Whitney Houston oder Heath Ledger zum Beispiel angehören. Ihre Schicksale gehören zu den vielen Tragödien Hollywoods. Tragödien, in denen Stars viel zu früh sterben. Manche von ihnen sterben bei tragischen Unfällen, wie Paul Walker zum Beispiel, andere an einer Überdosis und wieder andere unter rätselhaften Umständen. Ein solcher Fall ist auch der Todesfall von Brittany Murphy. Brittany ist besonders Anfang der 2000er sehr bekannt. Sie spielt bei vielen Filmen mit und gehört für viele Kids und Jugendliche einfach als Schauspielerin dazu. Brittany wird aber nur 32 Jahre alt. Die Frage nach ihrer Todesursache deckt viele verschiedene Umstände auf. Alles ist so ein bisschen verworren, nichts wirkt ganz klar und die Ermittlungen werfen nur weitere Fragen auf. Die größte Frage ist, wie konnte es so weit kommen? Brittany Ann Bertolotti wird am 10. November 1977 in Atlanta geboren. Sie ist die Tochter von Sharon Murphy und Angelo Bertolotti. Als Brittany 2 Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern und sie wird von nun an von ihrer Mutter allein aufgezogen. Ihr Vater wird wegen Drogenbesitz verhaftet und bekommt eine Haftstrafe. In seinem Leben sitzt er insgesamt 9 Jahre lang im Gefängnis. Er war Besitzer mehrerer Nachtclubs und hatte Verbindungen zur Mafia. Brittanys Vater ist damals ein ziemlich zwielichtiger Kerl. In einem seiner Clubs hat er damals Sharon dann kennengelernt. Sie war eine seiner Angestellten. Die beiden heiraten, aber durch diese fragwürdigen Geschäfte von Angelo und seine sich immer wiederholenden Verhaftungen hält die Ehe nicht. Sharon hält es irgendwann einfach nicht mehr aus. Sie möchte ein beständiges Leben, vor allem jetzt, wo die beiden eine kleine Tochter haben. Früher war das vielleicht mal ganz spannend, mit einem Aufreißer und einem Halunken zusammen zu sein. Aber für die Ehe ist das keine Basis. Brittanys Vater war durch seine Geschäfte schon immer viel unterwegs und hat nicht viel Zeit für seine Familie. Also kommt es zu der Trennung. Und nach der Trennung sind Brittany und ihre Mutter auf sich allein gestellt. Das ist keine einfache Zeit. Sharon hat nicht viel Geld zur Verfügung und so versucht sie sich und ihre Tochter durchs Leben zu kämpfen. Heißt, es gibt keine besonders tollen Klamotten, keine Extras, nicht mal besonderes Essen. Das Geld ist einfach knapp. Aber die beiden teilen trotzdem auch glückliche Momente. Brittany ist ein sehr energetisches Kind. Schon mit 4 Jahren beginnt sie zu singen und zu tanzen. Eines Tages läuft der Fernsehen bei ihnen zu Hause und sie zeigt darauf und sagt ihrer Mutter, dass sie auch im Fernsehen zu sehen sein möchte. Damals ist Brittany 9 Jahre alt und es hat mich total an mich selbst erinnert. Ich weiß noch damals, als Charlie und die Schokoladenfabrik rausgekommen ist, die Version mit Johnny Depp, denn ja, ich bin schon ein bisschen älter. Damals habe ich auch auf dem Fernseher gezeigt und meinen Eltern gesagt, ich will das auch, ich will eins dieser Kinder sein, die bei so einem Kinofilm mitspielen. Naja, im Gegensatz zu Brittany hat es bei mir nicht geklappt und deswegen zurück zu ihr. Sharon weiß schnell, dass das kein Hirngespinst oder ein kindlicher Wunsch ihrer Tochter ist. Sie nimmt die Träume ihres Kindes sehr ernst und beschließt, sie dabei zu unterstützen. Auf keinen Fall möchte sie dem allen im Weg stehen. Als Brittany eine Teenagerin ist, ziehen die beiden dann nach Kalifornien. Genauer gesagt nach Hollywood. Wo sonst soll ein junges Mädchen ihre Schauspielkarriere denn starten? Zwischen Palmen, dem Walk of Fame und großen Gebäuden soll Brittanys Traum von der Schauspielerei nun endlich wahr werden. Sharon verkauft für den Umzug das meiste, das die beiden haben. Brittany ist ihr dafür unheimlich dankbar und sie weiß, dass ihre Mutter sie unterstützt und an sie glaubt, dass ihre Mutter bereit ist, alles andere für ihre Tochter aufzugeben. Und die beiden verbindet wirklich eine starke Verbindung. Jahrelang hatten sie ja nur sich. Sie nennen sich selbst Seelenverwandte. Als Brittany 17 Jahre alt ist, bekommt sie dann die Rolle für das eher naive Austauschmädchen Ty in dem Film Clueless. Damals ist das Jahr 1995. Ich glaube, viele von euch geht da so ein bisschen das Herz auf. Der Film ist ja einfach Kult und ich denke, die meisten von uns werden sich noch daran erinnern. Ich wollte immer einen Kleiderschrank haben, so wie bei Clueless, und die Outfits einfach ikonisch. Brittany spielt in dem Film eine der Nebenrollen, neben Alicia Silverstone und Paul Rudd. Und wie gesagt, spielt sie ein Mädchen, das am Anfang eher unscheinbar wirkt und eine Außenseiterin ist und dann ein Glow-up bekommt und plötzlich finden alle sie ganz toll. Typische Highschool-Movies. Es gibt eine Textzeile in dem Film, bei der die Performance von Brittany besonders gefeiert wird. Sie und die Hauptrolle geraten in eine Diskussion über einen Jungen, woraufhin Brittany in ihrer Rolle als Ty den Satz sagt: Du bist eine Jungfrau, die nicht Auto fahren kann.
You're a virgin who can't drive.
Die Regisseurin Amy sagt dazu: Die Art und Weise, wie sie es sagt, lässt einen echt erschaudern. Und genau das macht ja eine gute Schauspielerin aus. Wenn man sich diese Szene anguckt, dann meint man, einer echten Diskussion zuzusehen. Es fühlt sich echt an, es fühlt sich authentisch an und es zeigt, dass Brittany wirklich das Zeug zu einer Schauspielerin hat. Viele Filmkritiker sehen sie als den eigentlichen Star des Films an. Durch ihre ersten Filmerfolge ist sie dann schon bald diejenige, die das Geld nach Hause bringt. Auf diesem Kanal haben wir schon öfter mal über die dunklen Geheimnisse der Filmbranche gesprochen. Vor allem über das Leben von Kinderstars. In Brittanys Fall scheint das alles aber ein bisschen anders zu sein. Es wirkt so, als wäre es wirklich ihr Traum, Schauspielerin zu werden. Und als habe ihre Mutter sie einfach nur sehr, sehr gut unterstützt. Es gibt ja auch andere Fälle, in denen die Eltern durch ihre Kinder Geld machen wollen, sie vor die Kamera ziehen, die Kinder nicht selbst entscheiden lassen. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es anders. Aber selbst wenn es Brittanys komplett eigene Entscheidung war, Schauspielerin zu werden, ist sie trotzdem einem enormen Druck ausgesetzt. Sie als Teenagerin ist nun die Versorgerin für sich und ihre Mutter. Und dazu kommt der Druck aus Hollywood. Immer wieder geht es darum, neue Rollen zu bekommen oder perfekt auszusehen, bei Castings zu überzeugen. Immer wieder wird sie bewertet und beobachtet und muss fremde Menschen in kürzester Zeit davon überzeugen, dass sie die beste Wahl ist. Ich glaube, egal wie gut der Rückhalt zu Hause ist, das ist für einen Menschen einfach eine unfassbare Belastung. Vor allem in dem Alter. Brittany hat nicht den normalen Alltag einer Teenagerin. Sie geht nicht in die Highschool, sondern lernt am Set mit privaten Lehrern. Alles, was für Jugendliche normal ist, feiern, Freunde treffen, für die Schule lernen, auch mal Schule schwänzen und auch mal Quatsch machen, all das hat sie nicht. All das erlebt sie nicht. Wenn sie nicht gerade für die Schule paukt, dann arbeitet sie in ihrer Freizeit am Filmset. Aber es scheint sich zu lohnen. Durch die Rolle bei Clueless hat Brittany dann ihren Durchbruch. In ihren Rollen spielt sie häufig nur die lustige Freundin der Hauptdarstellerin und nie so wirklich die Hauptrolle. Es dauert noch ein paar Jahre, bis sie in den Filmen 8 Mile, Just Married oder Sin City in den Jahren 2002 bis 2005 mitspielt und immer erfolgreicher und berühmter wird. Brittany ist talentiert. Sie ist wunderschön und wird als sehr liebevoll und gut umgänglich beschrieben. Doch in der Zeit, in der sie immer mehr Filme dreht, merkt man auch eine Veränderung. Vor allem in ihrem Aussehen. Häufig färbt sie sich die Haare, irgendwann dann hellblond und sie nimmt immer mehr ab. Bei den Dreharbeiten lernt sie natürlich auch viele Menschen kennen. Bei 8 Miles, das ist der berühmte Eminem-Film, steht sie dann mit dem Rapper auch vor der Kamera. Nach der Veröffentlichung des Films kommen viele Spekulationen auf, ob die beiden nicht was miteinander haben. Die Äußerungen von Brittany dazu sind meistens eher vage und ausweichend. Man hat das Gefühl, dass ihr einfach so ein bisschen mit dem Beziehungsstatus gespielt wird, vielleicht aus PR-Gründen, vielleicht um für Schlagzeilen zu sorgen und sich selbst noch ein bisschen größer zu machen. Aber das sind ja die Tricks, mit denen die meisten in Hollywood spielen. Auf jeden Fall stand sie Eminem sehr nah. Ob jetzt freundschaftlich oder romantisch, das sei mal dahingestellt. Verschiedene Quellen sagen hier Unterschiedliches. Bestätigt ist aber, dass Brittany und Ashton Kutcher sich am Set von Just Married näher kommen. Die Spekulationen werden größer, als sie auf der Promotour für ihren Film sehr voneinander schwärmen. Sie daten dann tatsächlich auch und werden dann irgendwann von Paparazzis beim Händchenhalten erwischt. Was heißt hier erwischt? Das sind zwei erwachsene Menschen, die verdammt nochmal Händchen halten dürfen, wenn sie es wollen. Es gibt sogar Gerüchte über eine Verlobung, die dann aber später dementiert werden. Nach ein paar Monaten endet die Beziehung. 2006 bekommt Brittany ein Drehbuch zugeschickt. Sie liest es und ist sofort begeistert. Sie möchte den Menschen kennenlernen, der hinter diesen Texten steht. Und so trifft sie auf Simon Moniak. Die beiden hatten sich wohl schon mal gesehen, aber sie kannten sich nur ganz flüchtig. Durch dieses Projekt lernen sie sich also zum ersten Mal so richtig kennen. Simon ist zu diesem Zeitpunkt ein Stück älter. Er ist Ende 30 und Brite. Er hat dunkle Haare mit den ersten grauen Strähnen. Für Simon war es schon seit seiner Kindheit ein Traum, in Hollywood zu wohnen und durchzustarten. Er ist tätig als Autor, Regisseur und Kameramann. Brittany ist bei dieser Begegnung schon sehr schnell angetan von diesem Simon. Er ist durch und durch ein Gentleman mit guten Manieren. Und die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Auch Simon ist von Brittany ganz angetan. Er ruft nach dem Treffen sogar seine Mutter an und erzählt ihr von der ersten Begegnung. Er habe sich sofort in sie verknallt. So spielt das manchmal im Leben. Eine Begegnung kann reichen, um das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. Ich finde das immer so krass, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie die kleinsten Entscheidungen das ganze Leben beeinflussen können. Ihr habt wahrscheinlich auch schon mal vom Butterfly-Effekt gehört. Das beschreibt, dass ein Flügelschlag eines Schmetterlings alles verändern kann. Das ist natürlich so ein bisschen überspitzt gesagt, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist das schon der Wahnsinn. Allein die Entscheidung heute, rechts oder links abzubiegen, jemanden zurückzurufen, am Samstag in den Club zu gehen oder nicht, all das kann alles verändern. Hattet ihr in eurem Leben schon mal so einen Moment, wo eine einzige Entscheidung dazu geführt hat, dass ihr euren Ehemann kennengelernt habt oder dass ihr doch den Job bekommen habt oder eine andere große Entscheidung getroffen wurde? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich liebe solche Geschichten. Ich glaube, es wundert jetzt keinen, dass die beiden sehr schnell zusammenkommen und auch die Hochzeit lässt nicht lang auf sich warten. Das alles passiert innerhalb von einem Jahr. Das Paar zieht in eine Villa in den Hollywood Hills, die 4 Millionen Dollar wert ist und in der früher einmal Britney Spears gewohnt hat. Auch Sharon, Britneys Mutter, zieht mit den beiden mit ins Haus. All das hört sich vielleicht so ein bisschen impulsiv an, aber, ne, das haben wir ja auch schon oft besprochen, wenn's passt, dann passt's. Hauptsache, alle sind glücklich und damit einverstanden. Viele aber spekulieren, dass Simon Brittany einfach sehr schnell dingfest machen wollte. Dass er sich den jungen Star einfach schnell krallen wollte, um seine eigenen Träume zu verwirklichen. Aber am Ende sind das nur Spekulationen. Kann ja auch sein, dass die beiden einfach unfassbar verliebt waren und schnell heiraten wollten. Die Zweifel sind aber groß. Es gibt viele Zeitungsberichte, die kritisch über die schnellen Entscheidungen des Paars schreibt. Und besonders Simon ist kein Sympathieträger. Viele verstehen nicht, was Brittany in ihm sieht. Dann, es ist der 20. Dezember 2009, als bei der Polizei ein Notruf eingeht. Es ist 8 Uhr morgens und ein Sonntag. Die Person am anderen Ende des Hörers ist voller Panik und bittet darum, dass Rettungssanitäter schnell vorbeikommen sollen. Die Anruferin sagt dem Beamten, dass ihre Tochter bewusstlos ist. Die Adresse, die angegeben wird, befindet sich in den Hollywood Hills.
My daughter is passed out. She's doing mouth to mouth. Please get her quick, please.
Am Hörer.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Denkt es euch schon, ist Sharon, Brittanys Mutter. Als sie gefragt wird, ob ihre Tochter noch atmet, redet sie mit einer anderen Person. Es ist Simon, den sie fragt, ob Brittany noch atmet. Dann antwortet sie aufgelöst, nein.
Hear any breathing?
Did you hear anything, Simon?
Yes or no?
Yes or no?
Okay, all right, listen to me carefully. I'm going to tell you how to do compressions.
Sharon und Simon werden über das Telefon angeleitet, eine Herzdruckmassage zur Wiederbelebung durchzuführen, bis das der Rettungsdienst eintrifft. Die Verzweiflung von Sharon am Hörer wächst und sie bittet ihre Tochter, zurückzukommen, während sie in Tränen aufgelöst schluchzt und weint. Please, Brittany, come back, ruft sie. Es dauert ein paar Minuten, bis die Sanitäter auf dem Grundstück ankommen. Sharon lässt sie ins Haus und führt sie sofort in das Badezimmer, in dem Simon und Brittany sind. Das Badezimmer ist total unaufgeräumt. Überall stehen Sachen und Gerümpel herum. Parfum, Make-up, Shampooflaschen, Bürsten und Pinsel. Am Boden, mitten in diesem Chaos, liegt Brittany. Die Rettungskräfte merken schnell, dass sie keine Lebenszeichen von sich gibt. Sie beginnen noch mit den Wiederbelebungsmaßnahmen und Brittany wird abtransportiert. Doch all das geschieht ohne Erfolg. Die junge Frau ist tot. Sie stirbt nur ein paar Tage vor Weihnachten, ihrem Lieblingsfest. Als die Bestätigung von ihrem Tod kommt, bricht ihre Mutter Sharon zusammen. Sie ist komplett aufgelöst und wahnsinnig erschüttert. Sie hat schließlich ihre Tochter, der sie so nahe stand, ihre Seelenverwandte, verloren. Auch Simon ist schockiert. Sharon und Simon werden natürlich befragt, was da in den letzten Stunden passiert ist. Sie erzählen, dass Brittany krank war. Sie war erkältet. Sie hatte vielleicht eine Grippe. Es ging ihr auf jeden Fall nicht sehr gut. Diese Krankheit schleppt Brittany nun seit 2 Wochen mit sich rum. Sie waren nämlich zuletzt in Puerto Rico, weil Brittany dort einen Film gedreht hat. Und da haben die Symptome erstmal angefangen. Brittany habe starke Bauchschmerzen bekommen und versucht, das Ganze mit Medikamenten selbst in den Griff zu bekommen. Es wird aber nicht besser. Ihr geht es Tag für Tag schlimmer. In der Nacht vor ihrem Tod war sie noch lange wach. Mitten in der Nacht habe es einen Stromausfall gegeben und sie habe sich auf den Balkon gestellt, um frische Luft zu schnappen. Wenig später sei sie ins Badezimmer gegangen. Dort sei sie dann einfach zusammengeklappt. Sharon findet sie am Boden liegend. Sie versucht, sie mit kaltem Wasser aus der Dusche wieder zum Bewusstsein zu bringen. Aber Brittany ist nicht mehr ansprechbar. Simon bekommt das alles mit. Er merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Er findet Sharon und Brittany im Badezimmer. Als er die Situation sieht, kniet er sich neben Brittany nieder und beginnt sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, während Sharon den Notruf wählt. Der Beamte am Hörer gibt ihm dann die Anweisungen, die dann aber nichts mehr bringen. Natürlich fragen sich viele, warum eine junge Frau im besten Alter einfach so stirbt. Nach außen hin war sie schließlich immer energetisch. Sie war die liebevolle und talentierte Schauspielerin. Gerade mal 32 Jahre alt. Von irgendwelchen Erkrankungen war in der Öffentlichkeit nie die Rede. Nach Brittanys Tod dauert es nicht lange, bis die Medien davon Wind bekommen. Bereits 3 Stunden nach dem Notruf von Brittanys Mutter tummeln sich Paparazzi vor ihrem Haus in den Beverly Hills. Und das finde ich so krass, denn jeder versucht nun, die besten Bilder zu bekommen und besonders auf Simon werden die Kameras gerichtet. Sie möchten die ersten Fotos vom frisch verwitweten Mann bekommen. Stellt euch das mal vor. Jeder, der schon mal einen Menschen verloren hat, einen Menschen, den man liebt, weiß, dass man gar nicht klarkommt, dass man überhaupt nicht weiß, wie man sich verhalten soll, dass diese ersten Stunden das absolute Grauen sind. Und in so einer verletzlichen Situation fotografiert zu werden von Fremden, Horror. Wenige Stunden nach ihrem Tod äußert er sich zu dem Schicksal und sagt, meine Welt ist zerstört. In den Berichterstattungen ist die Rede von dem traurigen Tod einer so talentierten jungen Schauspielerin. Viele Freunde und Kollegen sind schockiert. Ashton Kutcher bezeichnet seine Ex-Freundin als kleines Stück Sonnenschein. Der Journalist Richard Corliss nennt Brittany nach ihrem Tod eine begabte Schauspielerin, die nicht die Anerkennung erhielt, von der sie träumte und die sie vielleicht verdient hätte. Doch durch die Aufmerksamkeit drängt sich auch eine andere Sache immer mehr in den Vordergrund. Wie ist es überhaupt zu diesem Tod gekommen? Und ihr könnt es euch denken, schon bald bilden sich die ersten Theorien. Alles steht im Raum. Es wird von einer Essstörung gesprochen, von einer Drogensucht, von ihrem Ehemann, der schon immer als creepy wahrgenommen wurde. Schnell gibt es Vermutungen, dass Brittanys Tod gar kein Unfall oder Zufall war, sondern dass jemand dafür verantwortlich ist. Vielleicht wurde sie umgebracht oder ähnliches. Es gibt wirklich einen Haufen an Spekulationen. Viele stellen sich die Frage, ob Brittanys Tod hätte verhindert werden können. Und die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Da die Todesursache von Brittany nicht eindeutig festgelegt werden kann, wird eine Obduktion angeordnet. Es ist der Gerichtsmediziner Ed Winter, der Brittany untersucht. Winter ist sowas wie der Gerichtsmediziner der Stars in Hollywood. Wenn jemand Berühmtes stirbt, dann ist es häufig er, der die Obduktion durchführt. Auch in den Untersuchungen der Todesfälle von Michael Jackson und Whitney Houston war er zum Beispiel involviert. Während Sharon und Simon nach der Mitteilung über Brittanys Tod trauern, wird Ed Winter also eingeschaltet und zu der Villa, in der Brittany gestorben ist, gerufen. Ed ist auch bei der Befragung von Simon über die Todesumstände dabei, um die Todesursache feststellen zu können. Simon erzählt davon, dass Brittany sehr krank war und rekonstruiert ein bisschen, wie die letzten Tage gelaufen sind. Während Simon mit ihnen spricht, ist er seltsam drauf. Er kann nicht ruhig sitzen, er muss sich die ganze Zeit bewegen und macht den Eindruck, als ob er unterm Einfluss von irgendwelchen Substanzen steht. Wie so oft gibt es kein richtig und kein falsch. Keiner kann von sich sagen, wie er sich in so einer Situation verhalten hätte. Aber bei Ed Winter hinterlässt Simon ein ungutes Gefühl. Ein Gefühl, bei dem sich Winter die Nackenhaare aufstellen. Dieses Gefühl bestärkt sich dann nochmal, als Simon versucht, die Beamten von einer Autopsie der Leiche abzubringen. Das Misstrauen wächst natürlich dadurch. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung finden die Beamten eine mögliche Antwort auf Simons komisches Verhalten. Im Schlafzimmer finden sie verschreibungspflichtige Medikamente. Und nicht nur ein paar, also denkt jetzt nicht an ein bisschen Ibu oder meinetwegen was Härteres. Man findet einen ganzen Haufen. Sage und schreibe, 90 Medikamente sind auf Simon ausgestellt. Und diese Menge finden sie alleine in einem Zimmer der großen Villa. In dem Haus befindet sich aber insgesamt ein gigantischer Vorrat an Medikamenten, an Pillen und Tabletten. Manche von ihnen sind verschreibungspflichtig, andere nicht. Es ist eine halbe Apotheke in diesem Haus. Manche sind stärker, manche schwächer. Es gibt Schmerzmittel, Antidepressiva oder Mittel gegen Angstzustände. Alles keine Sachen, die man einfach so einwerfen sollte und vor allem nicht kreuz und quer. Ein Apotheker in der Gegend sagt später aus, dass er für Brittany, Simon und Sharon in den letzten Monaten rund 100 Rezepte eingelöst hat. Stellt euch das mal vor. Selbst wenn jemand auf ein Medikament angewiesen ist, dann sind 100 Rezepte schon eine ganze Menge. Und die drei haben auch noch in anderen Apotheken Medikamente abgeholt. Man kann hier ganz klar von Medikamentenmissbrauch sprechen. Dadurch wird leider nur etwas zur Gewissheit, was die meisten in den letzten Jahren schon immer wieder vermutet haben. Schon seit einem Autounfall nach dem Film Clueless soll Brittany oft und viele Schmerztabletten eingenommen haben. Das hat angefangen, weil sie seit dem Unfall immer wiederkehrende Schmerzen in ihrem Kiefer hatte. Um trotzdem weiterzumachen, nimmt sie dann Tabletten. Doch in den letzten Monaten ist ihr Verhalten immer weiter aufgefallen. Oft wirkt sie unkonzentriert und zerstreut. Bald schon vergisst sie ihre Texte am Set. Und es gibt das Gerücht, dass sie nach der Arbeit mit Simon zusammen Crack raucht. Das ist so traurig, vor allem wenn man daran denkt, dass all das ja immer Brittanys Traum war. Dass sie da ihren Traum gelebt hat und den plötzlich in Gefahr bringt für Medikamente und für Drogen. Simon und Brittany dementieren das alles. Sie sagen, dass Brittany nie illegale Drogen genommen habe. Und es stimmt, dass Brittany nie verhaftet wurde oder in einer Entziehungskur war. In ihrer Karriere läuft es trotzdem immer schlechter. Sie kann nicht an ihre Erfolge anknüpfen. Ihr Management wendet sich von ihr ab und große Angebote bleiben aus. Es geht ja auch immer viel um Verbindungen, um Beziehungen. Und wenn man einmal einen gewissen Ruf hat, dann wird man den nur sehr schwer wieder los. In den Monaten vor ihrem Tod spielt Brittany hauptsächlich Low-Budget-Produktionen. Der einst so vielversprechende Star scheint beruflich immer weiter abzustürzen. Und das auch privat. Ihr Konsum nimmt immer weiter Oberhand, besonders der Konsum von den Tabletten. Es kann natürlich auch gut sein, dass das ein Teufelskreis war. Sie bekommt weniger Jobs wegen des Konsums, ist dann traurig und frustriert, nimmt dann noch mehr Tabletten zu sich und verliert weitere Jobs. Auf jeden Fall ist klar, dass das eine vom anderen beeinflusst wird. Und da ihr schlechtes Verhalten begonnen hat, als sie Simon kennenlernte und er ja auch mit ihr zusammen konsumierte, stellt sich die Frage, was für eine Rolle er dabei spielt. Die Klatschzeitschriften hatten ja von Anfang an ein schlechtes Bild von ihm. Vielleicht hatten sie in dem Fall ausnahmsweise mal einen guten Riecher. Nach Brittanys Tod melden sich die Ex-Freundinnen von Simon zu Wort. Simone Bien war seine erste Ehefrau und sie erzählt, dass er sie von vorne bis hinten belogen habe. Er erzählte ihr beim Kennenlernen von seinem Vermögen und seinem Besitz und von Werken des Künstlers Damien Hirst. Alles, um sich besser darzustellen, und alles war wohl erlogen. Die beiden heiraten, doch Simone bemerkt irgendwann, dass Simon nicht der Mann ist, der er vorgibt zu sein. Also trennt sie sich von ihm. $50.000, die er ihr nach der Scheidung zahlen muss, die bekommt Simone nie. Es dauert einige Jahre, bis sich eine andere der früheren Freundinnen von Simon öffentlich äußert. Sie heißt Elizabeth und Simon lernt sie 1998 kennen. Sie sagt, dass sie ihn am Anfang von seinem Aussehen her gar nicht sonderlich ansprechend fand. Aber mit seiner Art und seinen Worten hat er es geschafft, sie zu faszinieren. Denn er ist charismatisch. Und wir wissen, das ist ganz schön gefährlich. Er hat ein breites Lächeln. Er ist einfach eine interessante Person, die es schafft, sich durch die eigenen Worte und Beschreibungen noch interessanter zu machen. Die beiden verloben sich schnell. Ähnlich schnell wie Brittany und Simon. Und Simon kauft ihr gerade in der ersten Zeit viele teure und schöne Dinge. Elizabeth hat das Gefühl, den Sechser im Lotto geknackt zu haben. Doch irgendwann muss sie erkennen, dass ihr Partner ein Hochstapler ist. Er erzählt ihr von einer Krebserkrankung. Und die ist komplett erfunden. Als Elizabeth im vierten Monat schwanger ist, bricht Simon ohne weitere Erklärung den Kontakt zu ihr ab. Wie kann man so sein? Wie kann man seine schwangere Frau einfach zurücklassen? Bei einem Telefonat der beiden legt er einfach auf und meldet sich danach nie wieder. Er ghostet seine schwangere Verlobte. Elizabeth sagt, dass Simon der Vater ihres Sohnes ist, aber dass sie nie Kontakt gesucht hat. Wahrscheinlich war sie froh, dass sie ihn los ist. Sie erzählt auch, dass als sie Brittany und Simon das erste Mal zusammen in einer Zeitung gesehen hat, sie kein Stück eifersüchtig war. Sie dachte sich nur, diese arme Frau. Freunde von Brittany berichten, dass Simon ein sehr kontrollierender Partner ist. Er verbietet Brittany den Kontakt zu bestimmten Agenten und Manager. Dabei sind solche Kontakte ja wahnsinnig wichtig. Nur wenn Simon mit dem Kontakt einverstanden ist, darf Brittany mit ihnen kommunizieren. Nur wenn er mit einem Projekt einverstanden ist, darf sie es annehmen. Intime Szenen mit anderen Darstellern, besonders männlichen, soll er beispielsweise auf keinen Fall dulden. Und das alles schränkt Brittany in ihrer Arbeit natürlich wahnsinnig ein. Romantische Szenen gehören in den meisten Filmen dazu. Wer weiß, wie viele Rollen sie ohne Simon hätte haben können, wie gut ihre Karriere hätte laufen können. Auch in seinem Beruf ist Simon mehr Schein als Sein. Er ist weitaus weniger erfolgreich, als er vorgibt.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Es gibt zum Beispiel nur zwei Projekte, in denen er als Drehbuchautor genannt wird. In einem davon, dem Film Factory Girl, soll er gar nicht wirklich mitgewirkt haben, sondern das alles nur behauptet haben. Er hat einfach behauptet, das wäre seine Idee gewesen und sich damit dann gebrüstet. Simon ist nur mäßig erfolgreich. Aber eine Sache kann er. Er kann betrügen. Es gab bereits 2 Haftbefehle gegen ihn wegen Kreditkartenbetrugs. Er hat also auch einen kriminellen Hintergrund. Simon ist jemand, der gerne mehr sein möchte, der reich sein möchte, der zu Hollywood dazugehören will. Er spielt sich auf und verkauft sich als erfolgreich, obwohl er nur ein Wichtigtuer ist. Ja, und das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Ehe mit Brittany. Und vielleicht erklärt das auch, warum alles so schnell ging, warum er sie so schnell zu seiner Frau gemacht hat. Durch sie bekommt er auf einmal die Aufmerksamkeit, die er sich immer gewünscht hat. Er wird mit eingeladen, er darf mit dabei sein. Er hat eine erfolgreiche, schöne Frau und gehört nun zu Hollywood. Außerdem lebt er komplett auf Brittanys Kosten. Er kontrolliert sie und schottet sie von der Außenwelt ab. Kontakte zu alten Freunden, die muss sie abbrechen. Stattdessen spielt der angebliche Konsum von Medikamenten und Drogen eine immer größere Rolle im Leben der beiden. Zudem wird die Schauspielerin immer dünner. Simon ist die Person, die sie dazu ermutigt, weiter abzunehmen. Und ganz ehrlich, Leute, kurzer Sidetrack, aber euer Partner hat nichts über euer Gewicht zu sagen. Natürlich kann man sich zusammen vornehmen, sich gesünder zu ernähren. Man kann sich sogar vornehmen, zusammen Sport zu machen, denn eine gesunde Lebensweise, die macht ja auch glücklich. Aber euer Partner hat euer Gewicht nicht zu kommentieren, vor allem nicht negativ. Es ist schön, wenn man eine Ebene hat, in der man einfach offen und ehrlich sprechen kann, auf jeden Fall. Aber Brittany war schon schlank und dass ihr Partner ihr dazu geraten hat, weiter zuzunehmen, das geht gar nicht. Bei ihren letzten Auftritten sagt sie selbst, dass sie gerade ein bisschen dünner ist, als sie es gern wäre. Simon übernimmt die Kontrolle. Eine eigene Kontrolle, die hat Brittany in den meisten Lebensbereichen gar nicht mehr. Er ist derjenige, der ihre Scheckbücher verwaltet. Er ist derjenige, der über ihr Gewicht entscheidet, über ihre Rollen und somit ihre Karriere beeinflusst. Doch sie spricht über ihre Familie und über ihren Ehemann in der Öffentlichkeit immer positiv. Sie erzählt Reportern, wie dankbar sie für ihn ist. Und vielleicht glaubt sie das sogar. Vielleicht hat sie den wahren, grausamen Einfluss, den er hatte, gar nicht so gesehen. Vielleicht wollte sie es nicht sehen. Vielleicht hat sie versucht, es zu verdrängen. Wie es wirklich ausgesehen hat zwischen den beiden, wie weit seine Kontrolle ging, das bleibt ein Geheimnis. Es wird auch in Frage gestellt, wie die Beziehung von Brittany und Simon überhaupt entstanden ist. Simon hatte wohl Einwanderungsprobleme vor der Hochzeit. Er ist ja eigentlich Brite und ihr wisst, in Amerika zu wohnen, da braucht es schon gewisse Kriterien, die man erfüllen muss. Und da diese Probleme nur ein paar Wochen vor der Hochzeit besonders kritisch waren, wird spekuliert, ob Simon Brittany deshalb so schnell geheiratet hat. Brittanys Vater findet für die Beziehung seiner Tochter klare Worte. Sie heirateten und alles schien bergab zu gehen. Die Beziehung von Simon und Brittany scheint also toxisch gewesen zu sein. Und durch diese Aufdeckungen fragt man sich, was für eine Rolle Simon vielleicht an Brittanys Tod hatte. Durch die Obduktion, die er ja zunächst verhindern wollte, wird festgestellt, dass Brittany eine Lungenentzündung hatte und unter Blutarmut litt. Blutarmut heißt, dass der Körper Mangelerscheinungen hat. Meistens ein Eisenmangel oder auch ein Mangel an Vitaminen und Folsäuren. Der Körper ist dadurch geschwächt. Man fühlt sich abgeschlagen, schwach und ist dauernd müde. Das kann tatsächlich auch von einer sehr starken Regelblutung verursacht werden. Es lohnt sich, das mal bei einem Arzt abchecken zu lassen, wenn ihr das Gefühl habt, häufig zu eurer Periode sehr, sehr müde zu werden. Vermutlich ist ihr Körper auch dadurch, dass sie so dünn ist, nochmal zusätzlich geschwächt. Außerdem hat Brittany eine enorme Menge an Medikamenten genommen. Schon seit Tagen hatte sie ja diese grippeähnlichen Symptome. Auch ein junger, erwachsener Mensch kann daran sterben, wenn es keine fachmännische Versorgung gibt. Vor allem, wenn der Körper zuvor schon geschwächt ist durch den Mix an Medikamenten, durch Blutarmut und andere Erscheinungen. Es war vielleicht also die Kombination der Lungenentzündung, Blutarmut, der Medikamente und ihre sehr, sehr dünne Figur, an der sie gestorben ist. Aber warum hat sie niemand zu einem Arzt gebracht? Sie war schon lange krank und muss unfassbar schwach gewirkt haben. Man hätte ihr helfen können. Aber niemand scheint diese Erkrankung ernst zu nehmen. Und das, obwohl Brittany kurz vor ihrem Tod zu ihrer Mutter sagt, dass sie sich wirklich nicht gut fühlt. Sie soll ihr sogar gesagt haben, dass sie sterben wird und dass sie sie liebt. Simon und Sharon stehen natürlich im Fokus der Kritik. Sie hätten doch erkennen müssen, wie schlecht es Brittany geht. Und tatsächlich war Simon auch selbst erkrankt. Nach dem Trip und 2 Wochen vor dem Tod seiner Frau soll er selbst einen Herzinfarkt gehabt haben. Wieso geht man da nicht in ein Krankenhaus und lässt sich und seine Frau durchchecken? Vielleicht dachte Simon in der Situation einfach, dass er selbst die Krankheit in den Griff bekommen kann. Vielleicht wusste er wirklich nicht, wie kritisch Brittanys Zustand war. Vielleicht gab es aber einen anderen Grund, weshalb er keinen Arzt gerufen hat. Manche glauben, dass Simon Angst hatte vor negativen Schlagzeilen über Brittanys Zustand. Vielleicht wollte er die Zeit einfach aussitzen und niemandem zeigen, wie schlecht es seiner Frau geht. Für Simons Ex-Freundin Elizabeth ist klar, dass Simon die Verantwortung gehabt hätte, einen Arzt zu holen, wenn es seiner Frau so schlecht geht. Auch bei ihr habe er damals schon vergeudet, in einer Situation, in der Hilfe angebracht gewesen wäre, diese Hilfe zu holen. Sie hat die fehlende Hilfe damals überlebt, Brittany aber leider nicht. Simon und Sharon beschließen nun, sich in der Öffentlichkeit zu den Anschuldigungen zu äußern. In der Show Larry King Live sagt Simon, dass er sich aus medizinischer Sicht nicht auskennt und nicht wusste, wie schlimm Brittanys Zustand wirklich war. Aber mal ehrlich, selbst der größte Laie muss doch erkennen, wenn es jemandem so schlecht geht, dass die Person kurz vorm Sterben steht. Das ganze Auftreten in der Show von Simon und Sharon ist irgendwie seltsam. Sharon wirkt total benebelt und Simon ist einfach nur unsympathisch. Er macht Hollywood für den Tod seiner Frau verantwortlich und sagt, dass sie ihr Herz gebrochen hätten. Simons Bild in der Öffentlichkeit wird nicht weniger unsympathisch, als er ein Kamerateam in die Villa einlädt, in der Brittany gestorben ist. Er zeigt ihnen sogar das Badezimmer, den Ort, an dem seine Frau kurz vorher gestorben ist. Er erklärt in dem Raum genau, wie alles abgelaufen ist, wo sie lag und so weiter und so fort. Das ist so krank. Wie kommt man auf so eine Idee? Stellt euch vor, ihr habt euren Allerliebsten gerade verloren und holt ein Kamerateam dann zu eben diesem Ort und beschreibt dann auch, wo die Person lag und wie alles. Was? Nachdem Brittany gestorben ist, gründet Simon eine Stiftung zu ihrem Gedenken. Er will wohl eine Veranstaltung machen und verkauft dafür Tickets. Tickets, die sehr teuer sind. Noch bevor es dazu kommt, stellt sich heraus, dass die Stiftung nicht den Status einer gemeinnützigen Organisation hat. Simon soll daraufhin alle Beiträge zurückzahlen. Ja, da hat wohl wieder jemand versucht, an ein bisschen Geld zu kommen. Das wirkt alles so seltsam. Laut seiner Mutter geht es Simon nach dem Tod von Brittany wirklich nicht gut. Er habe zu der Zeit auch mit Suizidgedanken gekämpft. Ziemlich genau 5 Monate nach Brittanys Tod betritt Sharon das Schlafzimmer von Simon und dort findet sie ihn. Er liegt auf dem Bett und ist nicht mehr ansprechbar. Sofort ruft Sharon den Notruf. Währenddessen beginnt sie mit Wiederbelebungsmaßnahmen, doch helfen kann man ihm nicht mehr. Simon stirbt an einer akuten Lungenentzündung und Blutarmut, genau wie Brittany. Scheinbar hatte er auch Probleme mit seinem Herzen und hätte schon länger, aus gesundheitlicher Sicht, eine Bypass-Operation bekommen müssen. Er ist aber einfach nicht zum Arzt gegangen. Simon ist übergewichtig, was für seinen gesundheitlichen Zustand natürlich auch nicht förderlich war. Sowohl Brittany als auch Simon ging es also vor ihrem Tod gesundheitlich nicht gut. In dem einen Fall war ihre zu zierliche Figur das Problem, in dem anderen Fall hat das Übergewicht die Krankheit begünstigt. Innerhalb von nicht mal einem halben Jahr stirbt also ein junges Ehepaar in dem gleichen Haus und beide werden von derselben Person gefunden. Es ist ein seltsamer Fall. Durch den Tod von Simon fragt man sich jetzt erneut, was da passiert ist. Erneut wird der Gerichtsmediziner Ed Winter und weitere Beamte hinzugezogen. Sie finden im Schlafzimmer wieder viele, viele Medikamente. Und sie bemerken, die Rezepte wurden nicht nur auf Simons, sondern auf verschiedene Namen ausgestellt. Viele der Namen scheinen willkürlich, wie Trevor Williams oder Lola Manilow. Doch bei einem Etikett werden die Ermittler aufmerksam. Darauf steht Sharon Moniak, also der Vorname von Brittanys Mutter und der Nachname von Simon, ihrem Schwiegersohn. Ed Winter sucht daraufhin das Gespräch zu Sharon. Sie denkt, dass Simon an einem gebrochenen Herzen gestorben ist. Als sie dann auf das Medikament und die Etiketten angesprochen wird und darauf, warum die Medizin, die auf ihren Namen ausgestellt ist, bei Simon im Schlafzimmer steht, hat sie eine verstörende Erklärung. Sie erzählt laut Ed, dass Simon und sie seit Brittanys Tod in einem Bett schlafen, um, Zitat, sich gegenseitig zu trösten, um den Verlust von Brittany zu verkraften. Was? Es gibt auch Fotos von den beiden, die nach Brittanys Tod aufgenommen worden sind. Die beiden halten auf den Bildern entweder Händchen oder Simon umarmt Sharon von hinten. What? Also, klar, sich gegenseitig Trost zu spenden, das ist wichtig. Und vielen Menschen helfen dann auch Berührungen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Berührungen für uns wichtig und gesund sind. Sowohl für die körperliche als auch für die mentale Gesundheit. Fein. Aber die Vorstellung, dass sie nach dem Tod ihrer Tochter zu ihrem Schwiegersohn ins Bett geht, sich von ihm von hinten umarmen lässt, die beiden Händchen halten und kuscheln und wer weiß was noch. Das ist wild. Die beiden sehen aus wie ein Pärchen. Es wirkt so seltsam intim und vertraut. Sharon streitet alles ab. Sie sagt später auch, sie habe gar nicht mit ihm in einem Bett geschlafen und das dementiert sie alles. Aber was die Wahrheit ist, das wissen wir nicht. Also ich glaube nur nicht, dass Ed Winter sich das ausgedacht hat. Warum? Was bringt es ihm? Nach Simons Tod drehen sich einige Theorien auch um das Haus. Das Haus, in dem sie gewohnt haben und dann gestorben sind. Manche glauben, es könnte verflucht sein. Das Haus wird von einem Gesundheitsamt auch begutachtet und besonders auf Schimmel untersucht. Vielleicht hatte das die Lungenentzündungen ausgelöst. Doch diese Vermutungen stellen sich als falsch heraus. Ein Schimmelpilz kann nicht als Grund für die Tode nachgewiesen werden. Durch diese ganzen seltsamen Ereignisse rund um Brittanys Tod vermutet ihr Vater Angelo immer mehr, dass sich irgendwas anderes dahinter verbirgt. Er glaubt, dass jemand für den Tod verantwortlich ist. Vielleicht stimmt ja etwas mit dem Obduktionsbericht nicht oder irgendwer hat was übersehen. Er kontaktiert den Pathologen Cyril Wecht. Er schaut sich all das nochmal genauer an und er kommt zu dem Schluss, dass die Ergebnisse im Obduktionsbericht zwar zu dem Tod geführt haben könnten, aber dass so ein Todesgrund bei einer gesunden Frau einfach unwahrscheinlich und selten ist. Durch seine Nachforschungen findet Angelo heraus, dass es Fälle gibt, in denen eine Blutarmut mit einer Arsenvergiftung verwechselt wurde. Bei einer Arsenvergiftung kann es zu Nieren- und Herz-Kreislauf-Versagen, zu Hautkrankheiten und zu bösartigen Tumoren kommen. Akute Symptome sind unter anderem Übelkeit, Krämpfe, Schweißausbrüche, aber auch Benommenheit oder Schlafstörungen. Und diese Symptome könnten ja potenziell auch zu denen von Brittany passen. Arsen ist eins der bekanntesten Gifte. Außerdem wurden Brittanys Haare nicht auf giftige Substanzen getestet. Das möchte Angelo in einem unabhängigen Labor dann nachholen. Es dauert ein bisschen und irgendwann bekommt er dann die Proben. Das Ergebnis zeigt, dass in Brittanys Haaren Spuren von 10 verschiedenen Schwermetallen nachgewiesen werden konnten. Mehrere Werte befinden sich in einem kritischen Bereich. Kommen Brittanys Symptome daher? Sie decken sich nämlich mit den Symptomen, die eine Vergiftung mit sich gebracht hätten. Wie so oft in mysteriösen Fällen Hollywoods lässt sich
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Nichts eindeutig beweisen. So als würde jemand versuchen, alles zu vertuschen. Die Berichte über die Blutuntersuchungen bei Brittanys Obduktion weisen keine Ergebnisse solcher Spuren auf. Eine Exhumierung von Brittanys Leiche stimmt Sharon nicht zu. Sie ist die einzige Person, die das veranlassen könnte. Die Polizei weist die Theorien über eine Vergiftung ab. Brittanys Vater ist aber davon überzeugt, dass eine Untersuchung von Brittanys Leiche die Wahrheit ans Licht gebracht hätte. Warum hat Sharon das verhindert? Angelo glaubt, dass es Sharon war, die ihre Tochter vergiftet hat. Später habe sie dann auch Simon vergiftet. Auch Simons Mutter sieht diese Theorie nicht als komplett abwegig an. Laut ihr wollte Simon nach New York ziehen und vielleicht passte es Sharon nicht, dass Brittany und Simon ein Leben woanders anfangen wollten, womöglich ohne sie. Zudem ist es ja wirklich ein großer Zufall, dass die beiden an derselben Sache gestorben sind, an denselben Symptomen und das in so einem jungen Alter. Bei der Obduktion von Simons Leiche können keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gefunden werden. Sämtliche Vorwürfe weist Sharon aber von sich. Sie hat übrigens Brittanys ganzes Geld geerbt. Der Fall Brittany wirft viele Fragen auf, mit denen ich am Ende unserer Folge hier zurückbleibe. Zum einen frage ich mich, wie viel Brittany wirklich über ihren Ehemann gewusst hat. Wusste sie von seiner Vergangenheit? Wusste sie davon, dass er wahrscheinlich Vater war von mindestens einem Kind? Wusste sie davon, dass er ein Betrüger war, ein Krimineller und davon, wie seine Ex-Frauen zu ihm standen. Und es bricht mein Herz, weil wahrscheinlich ist es wieder einer dieser Fälle. Wir werden nie genau erfahren, was zwischen den beiden gelaufen ist, aber so wie es ausschaut, war Brittany eine erfolgreiche, schöne junge Frau in ihren besten Jahren, die sich in den falschen Mann verliebt hat. Und natürlich kann so etwas auch andersrum passieren, aber in wie vielen Fällen haben wir eben sowas schon beobachten müssen. Ein Mann, der eine Frau für seine Zwecke nutzt. Sie hatte eine glänzende Karriere vor sich. Sie hat gute Rollen bekommen. Sie war ein Rising Star, wie man so schön sagt. Kontakte zu Eminem und Ashton Kutcher, gute Filme und endlich Hauptrollen. Doch dann kam Simon in ihr Leben. Er wollte sie für sich alleine haben, für seine Zwecke. Vielleicht, um in Hollywood ein gewisses Standing zu haben. Vielleicht, um in Amerika leben zu können. Vielleicht aber auch einfach, weil sie schön war, weil sie jung war und weil er sie kontrollieren wollte. Ich frage mich, wieso niemand mit Brittany zum Arzt gegangen ist. Sie hat sich bereits bei ihren Liebsten verabschiedet. So schlecht ging es ihr. Ein Arzt wäre in Minuten bei ihr gewesen, um ihr zu helfen. Warum hat ihr keiner geholfen? Warum haben die Menschen in ihrem Umfeld ihr Leiden beobachtet und nichts getan? Haben die beiden sich einfach auf das Erbe gefreut? Waren die beiden vielleicht schon viel länger ineinander verliebt und wollten Brittany gemeinsam loswerden? Warum ist Simon so kurz darauf an ähnlichen Symptomen gestorben? Oder war das alles ein bloßer Zufall? War es tatsächlich eine schlimme Krankheit? Hat vielleicht doch Schimmel oder ähnliches etwas damit zu tun? Ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie jemand gerettet hätte. Dass sie an bessere Menschen geraten wäre, an Menschen, die sie unterstützen. So wie Sharon es am Anfang getan hat. Und deswegen fällt mir die Theorie auch so schwer, dass Sharon etwas damit zu tun haben soll. Weil sie hat ihre Tochter doch am Anfang so unterstützt. Hat sie damals auch schon das Geld winken sehen? War das ihre Motivation? All das bleiben nur Spekulationen und Theorien. Ich hätte Brittany diese Karriere von ganzem Herzen gewünscht. Ich hätte ihr gewünscht, dass sie wie bei Clueless von der kleinen, schüchternen Tai irgendwann dann zu einer schönen, erfolgreichen jungen Frau wird, die ihre Träume verwirklicht. Und ganz ehrlich, das ist ein Zeichen für uns alle. Brittany selbst hat mal gesagt, ich möchte glücklich und gesund sein und so lange wie möglich leben. Dieser Wunsch blieb ihr leider verwehrt. Und für uns bleibt nur zu hoffen, dass sie zumindest während ihrer Lebenszeit glücklich war, auch wenn ich das bezweifle. Am Ende desselben Interviews, das, was ich gerade zitiert habe, sagt sie, dass das eigene Glück nicht von anderen Menschen abhängig ist. Und mit diesem weisen Ratschlag möchte ich heute unsere Folge enden. Passt auf euch auf euer Herz und eure Seele und lasst euch von niemandem euer Glück nehmen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.